herzlich willkommen zu PRIF Talk, dem Podcast des Leibniz Peace Research Institute Frankfurt. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am PRIF in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. Wir zeichnen diese Folge am 21. Februar 2024 auf. Aktuell ziehen insbesondere die Kriege in der Ukraine und in Gaza die Aufmerksamkeit des globalen Nordens auf sich, während beispielsweise Lateinamerika vom Radar schwindet. Obwohl es dort keinen zwischenstaatlichen Krieg oder internationalen großen Krieg gibt, die innerstaatliche Gewalt geht unvermindert weiter. Die Zahl der Menschen, die von internen soziopolitischen Konflikten, Gewalt gegen Frauen und der Ermordung von Aktivisten betroffen sind, nimmt weiter zu. Aus einem Bericht, den Global Witness im September 2023 veröffentlicht hat, geht hervor, dass in Kolumbien und Brasilien zwischen 2012 und 2022 weltweit die meisten Morde an sozialen Anführerinnen sowie Umwelt- und Landverteidigern verübt wurden. Über diese beiden Länder im Zusammenhang mit politischer Gewalt spricht Tina Kramer heute mit Kaya de Wolf und Verena Lassomena. Alle drei arbeiten im hessischen Forschungszentrum TRACE, Transformations of Political Violence, also Transformation politischer Gewalt. TRACE bündelt interdisziplinäre Forschung zu Gewalt der Universitäten Marburg, Gießen, Frankfurt, Darmstadt und von uns am PRIF. Kaya de Wolf ist Postdoktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt und bei TRACE. Sie ist hier insbesondere dem Institut für England- und Amerika-Studien und der Memory Studies-Plattform zugeordnet. Erinnerungen an politische Gewalt aus medien- und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive sind ihr aktueller Forschungsschwerpunkt. In ihrem Projekt beschäftigt sie sich mit mediatisierten Erinnerungen an politische Gewalt in Brasilien. Verena Lassomena ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Darmstadt und bei TRACE. Im Zentrum ihrer Forschung steht politische Gewalt im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimakonflikten rund um den Abbau natürlicher Ressourcen, insbesondere in Kolumbien. Letztes Jahr hat sie die UN-Klimakonferenz in Dubai besucht und mit Fokus auf Ressourcenkonflikte verfolgt. Und Tina Kramer ist meine Kollegin in der Wissenschaftskommunikation bei TRACE.
Liebe Verena, liebe Kaya, schön, dass ihr da seid. Im Rahmen von TRACE wart ihr beide auf Feldforschung, und zwar in Kolumbien und Brasilien. Ihr seid jetzt gerade zurück. Wollt ihr kurz erzählen, wo genau ihr wart und was ihr gemacht habt?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal und hallo. Ich rolle das Feld etwas von vorne auf, um meinen Forschungsaufenthalt vielleicht ein bisschen zu kontextualisieren. Ich habe im Master Politikwissenschaft studiert und fand im Studium das Themengebiet des Extraktivismus, also der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und der damit verbundenen ökologischen und sozialen Auswirkungen sehr spannend. Und in meiner Dissertation im Rahmen von TRACE beschäftige ich mich nun also mit Fragen politischer Gewalt in Extraktionsgebieten natürlicher Ressourcen. Und Laura hat es in der Einleitung schon kurz aufgegriffen. Laut der NGO Global Witness wurden in den letzten 20 Jahren etwa 2000 Menschen, die sich für den Schutz von Umwelt und Natur eingesetzt haben, in 57 Ländern dieser Welt getötet. Und die aktuellen Berichte sprechen davon, dass alle drei Tage ein Umweltverteidiger bzw. eine Umweltverteidigerin ermordet werden. Und das hört sich jetzt schon sehr dramatisch an, aber leider muss ich sagen, dass die damit verbundene Gewalt noch ein viel größeres Ausmaß hat, dass sich hierbei in Anführungsstrichen nur um offiziell registrierte Mordzahlen handelt und die Dunkelziffer viel höher geschätzt wird. Außerdem treffen solche Zahlen natürlich auch noch keine Aussagen über die Bedrohung und vielfältigen Gewaltformen, denen UmweltverteidigerInnen in einigen Teilen der Welt ausgesetzt sind. Und 80% der offiziell registrierten Ermordungen sind in Lateinamerika zu verorten und besonders intensive Gewaltdynamiken sind dabei in Bergbaukontexten zu beobachten. Deshalb beschäftige ich mich in meiner Forschung insbesondere mit sozioökologischen Konflikten im Bergbaukontext und habe mich bisher auf Kolumbien fokussiert, weil das Land leider unter den Ländern mit den höchsten Mordzahlen und Gewaltdynamiken weltweit in diesem Kontext ist und der Bergbau im Land erhebliche Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften und die Umwelt haben. Außerdem kann man noch sagen, dass ich auch ein sehr intrinsisches Interesse an Kolumbien habe. Ich bin binational, also Deutsch-Kolumbianerin, und somit habe ich auch einen persönlichen Bezug und eine Verbundenheit zu Kolumbien, die sehr in meiner Identität verwurzelt sind. Und während meines Forschungsaufenthalts war ich also in Kolumbien, in den Städten Bogotá und Cali und in einer Region in Nordkolumbien und habe Interviews mit UmweltverteidigerInnen und AktivistInnen, NGOs und ExpertInnen über Kohle und Gold geführt, um Gewaltursachen und Gewaltprozesse genauer zu untersuchen.
Sehr, sehr spannend klingt das, sehr vielseitig. Kannst du noch ganz kurz sagen, wie lange du da warst?
Ach, gerne. Ich war insgesamt 3 Monate da. In der Zeit habe ich auch eine Zeit lang gemeinsam mit einer anderen Trace-Kollegin geforscht. Und da waren wir zusammen in Nordkolumbien in einer Region, in der sehr viel Kohle abgebaut wird.
Super, vielen, vielen Dank. Das war Verena übrigens. Und jetzt gucke ich rüber zu Kaya. Und genau die gleiche Frage an dich. Wo warst du und was hast du gemacht?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein und bin tatsächlich erst vor 2 Wochen aus Brasilien zurückgekommen. Ich kenne Brasilien aber schon seit 15 Jahren, habe ich nochmal überlegt. Also bin seit 2008 eigentlich jedes Jahr für ein paar Monate in Brasilien. Speziell im Trace-Kontext war ich jetzt für 2 Forschungsaufenthalte dort und habe mich vor allem in der Region São Paulo aufgehalten und da geforscht. Und mein Forschungszugang ist irgendwie als Medienwissenschaftlerin oder als Medienkulturwissenschaftlerin noch ein bisschen anders gelagert als jetzt bei Verena oder auch bei anderen Trace-Kolleginnen. Und ich forsche vor Ort jetzt wirklich auch zu ganz aktuellen Themen und schaue, bisher hat sich jedes Jahr ein anderer Schwerpunkt ergeben. Also während meines ersten Aufenthalts, das war Ende 2022, Anfang 2023, habe ich mich vor allem auf die damals aktuellen Präsidentschaftswahlen und in diesem Zusammenhang auf die politische Gewalt und die Invasion in Brasilia am 8. Januar 2023 konzentriert und analysiere jetzt gerade, wie das in den sozialen Medien dokumentiert wurde, aber inwiefern die sozialen Medien auch ein Motor für diese politisch motivierte Gewalt sein können oder waren.
Kannst du noch mal ganz kurz in 2 Sätzen erklären, was genau da passiert ist?
Genau, das wird eigentlich immer verglichen zu dem Ansturm oder der Attacke auf das US-Kapitol in Washington, was ja ziemlich 2 Jahre zuvor geschehen ist, am 6. Januar 2021. Und in Brasilien war es auch so, dass nach den Präsidentschaftswahlen, die der damalige rechte Präsident Jair Bolsonaro sehr, sehr, sehr knapp verloren hat im Oktober 2022, am 1. Januar die offizielle Amtsübergabe vergleichsweise friedlich verlaufen ist. Und dann aber am 8. Januar an einem Sonntagnachmittag mehrere hundert Vandalierende oder ein Mob die 3 Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia gestürmt hat und einfach da die Gebäude zerstört haben, Fenster zerschlagen und ihre Aktion vor allem auf den sozialen Medien dokumentiert haben, die dann halt sofort große Wellen geschlagen haben. Und das wird immer sehr verglichen und das wird auch gesagt, das ist einfach nach dem Vorbild der USA geschehen, weil es da auch starke Parallelen gibt zwischen dem Trumpismus und Bolsonarismus. Aber in Brasilien war eigentlich die Amtsübergabe formal, hat das schon stattgefunden. Deswegen wird immer noch diskutiert, ob es wirklich ein Putschversuch war oder wirklich nur darum ging, irgendwie Bilder dieser Gewalt über die sozialen Medien zu jagen. Genau, das war eben 2022, 2023, da hatten sich die Ereignisse wirklich überschlagen während meines Forschungsaufenthalts und ich habe einfach eigentlich immer nur versucht einzufangen, was gerade passiert. Ich habe damals aber auch in São Paulo vor allem zur schwarzen aktivistischen Bewegung geforscht und ganz verschiedene oder viele Ausstellungsprojekte und kulturelle Interventionen dokumentiert oder da teilgenommen. Und jetzt während meines Aufenthaltes, jetzt von November letzten Jahres bis Anfang Februar diesen Jahres habe ich mich vor allem auf die indigene Bewegung konzentriert, weil es da jetzt aktuell eine Debatte um ein sehr umstrittenes Gesetzesvorhaben gegeben hat, die sogenannte Marco Temporal. Und ich deswegen vor allem mit Protagonistinnen auch aus verschiedenen Kultureinrichtungen, unter anderem aus dem neu gegründeten Museo das Culturas Indígenas in São Paulo gesprochen habe, um diese Debatten einzuordnen.
Mich würde noch eure eigene Rolle in der Forschung interessieren. Wie war es für euch persönlich? Wie habt ihr euch als Forscherin im Land bewegt und welche Herausforderungen gab es?
Ja, eine spannende Frage. Also ich würde die Herausforderungen mal in 3 Teile zerlegen. Also zum einen logistisch, wissenschaftlich und aber auch persönlich. Logistisch habe ich zum einen im Vorfeld mein Forschungsvorhaben von der Ethikkommission der TU Darmstadt prüfen lassen, weil mein Thema natürlich sehr sensibel ist und damit geprüft wurde, wie ethisch vertretbar mein Forschungsvorhaben ist. Und zum anderen sind Planung und Buchen natürlich auch immer mit viel Aufwand verbunden, vor allem, weil ich vorhatte, Interviews in unterschiedlichen Orten und Städten und Regionen des Landes zu führen. In Kolumbien selbst habe ich immer versucht, die begrenzte Zeit, die ich vor Ort hatte, dann so effizient wie möglich zu nutzen. Und das war gar nicht so einfach. weil die verschiedenen Stationen im Land natürlich sehr gut geplant werden mussten. Ich aber auch irgendwie eine gewisse Flexibilität für Interviews und Veranstaltungen, die sich spontan ergeben haben wollte. Und außerdem war auch die Kommunikation mit potenziellen InterviewpartnerInnen teilweise sehr zäh, was bedeutet, dass Termine beispielsweise zugesagt wurden, aber die Person ist dann nicht erschienen oder einfach manchmal keine Antworten mehr gekommen sind oder es verschoben werden musste. Da ist schon ziemlich viel Geduld gefordert. Auf wissenschaftlicher Ebene ist mein Forschungsfeld von sehr komplexen Konflikten geprägt und das zeigt sich natürlich auch sehr deutlich während des Forschungsprozesses. Also die Beschaffung von zuverlässigen und aussagekräftigen Daten über politische Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in Bergbaugebieten kann schwierig sein, weil dabei natürlich auch Sicherheitsrisiken in Bezug auf die Interviewteilnehmenden zu berücksichtigen sind. Also InterviewpartnerInnen können möglicherweise Gefahr laufen, sich durch ihre Zusammenarbeit mit mir in diesen gefährlichen Umgebungen zu exponieren und auch das Teilen ihrer Erfahrungen kann psychischen Stress bedeuten. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, im Vorfeld darüber nachzudenken und das vorab mit den InterviewpartnerInnen abzuklären. Und in einigen Fällen kann es auch einfach besser sein, Interviews dann lieber zu lassen und mit alternativen Quellen wie Berichten von Nichtregierungsorganisationen und lokalen Medienberichten zu arbeiten. Auf persönlicher Ebene würde ich sagen, dass meine Erfahrung, ja, besonders als weiblich gelesene Person in Kolumbien sowohl Vor- als auch Nachteile hatte. Also bei einigen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hatte ich den Eindruck, dass ich weniger als Bedrohung wahrgenommen werde, insbesondere in Gemeinschaften, die von politischer Gewalt betroffen sind. Außerdem hatte ich auch Kontakt zu aktivistischen Frauengruppen, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie sonst misstrauischer gewesen wären. Aber ja, durch die Angst vor sexueller Belästigung, Übergriffen und Gewalt wird die Bewegungsfreiheit natürlich insgesamt schon sehr stark eingeschränkt. Und da kann ja Kaya vielleicht auch gleich nochmal von ihren Erfahrungen berichten. Und ja. Die Forschung kann auch einfach insgesamt mit emotionaler Belastung verbunden sein. Also die Konfrontation mit Gewalt, mit Menschenrechtsverletzungen und mit Umweltzerstörung im Rahmen der Forschung kann emotional hart sein. Und das habe ich anfänglich an dem einen oder anderen Punkt eher zurückgestellt, weil mir natürlich auch immer sehr anschaulich vor Augen geführt wurde, welche emotionalen Belastungen UmweltverteidigerInnen durchleben. Aber ich denke, da brauchen wir schon mehr Unterstützung in solchen Fällen. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn Hochschulinstitutionen Angebote mit Bezug auf emotionale Belastung in diesen Forschungsbedingungen haben bzw. schaffen. Und außerdem halte ich es auch für sehr sinnvoll, Forschungen im Team durchzuführen. Also besonders in sensiblen Kontexten ist es bei der Bewertung potenzieller Gefahren und für den emotionalen Rückhalt, für das Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven und die kritische Reflexion sehr, sehr wertvoll.
Das war jetzt ganz schön viel. Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Kaya, wie sieht es denn bei dir aus? Kannst du das auch nachvollziehen? War es bei dir ähnlich?
Ja, ich kann das in weiten Stücken auch nachvollziehen. Verena, auch andere Kolleginnen von Trace und ich waren auch schon vor oder zwischen unseren Forschungsaufenthalten in Austausch genau dazu. Das ist gerade als Early Career Researchers, ne, die wir alle sind, also als Doktorandinnen und Postdoktoranden bei Trace, schon eine große Eigenverantwortlichkeit, diese Forschungsaufenthalte zu organisieren, was einerseits großartig ist, weil wir sehr viel Freiheit haben, finde ich, unsere eigenen Forschungsprojekte zu entwickeln und durchzuführen und uns da auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird. Ja, aber dass man dann im konkreten Fall auch ganz oft einfach sehr irgendwie spontan und intuitiv abschätzen muss, ob man sich jetzt irgendwie so eine Situation begeben möchte oder lieber nicht. Und da denke ich, dass ich jetzt im Vergleich, also als Medienwissenschaftlerin wieder im Vergleich zu wie jetzt Ethnologin oder Anthropologinnen noch ein bisschen die Freiheit hatte, mir das auch genau überlegen zu können und abwägen zu können, ob ich jetzt in bestimmte Situationen gehen möchte oder nicht. Ich habe mir immer sagen lassen, dass es in der Anthropologie meistens gar keine Wahl gibt. Das war immer so, du hast jetzt einen, ne, der Informant, der macht dieses Angebot oder geht man jetzt einfach hin. Und bei mir haben sich schon so Situationen ergeben, wo ich eingeladen wurde, dann irgendwelche indigenen Dörfer zu besuchen, wo aber einfach die, also was Verena jetzt gesagt hat, da die logistischen Herausforderungen einfach zu groß waren. Ich dachte, ich weiß überhaupt nicht, wie ich überhaupt hinkommen soll. Es gibt keine öffentliche Transportmittel. Taxis möchten dann teilweise auch nicht mehr in bestimmte Gegenden fahren oder sagen, sie holen einen da auf jeden Fall nicht mehr ab. Dann dachte ich, okay, alleine als Frau werde ich jetzt auch nicht durch diesen Wald laufen und dann da wie alleine in einem Dorf zu zelten für 2 oder 3 Tage, in dem ich niemand anderes kenne, habe ich dann doch einfach mich letztlich auch dagegen entschieden und gesagt, dass ich doch einfach dabei bleibe, dann in Sao Paulo im Museumskontext oder musealen Kontexten, Ausstellungskontexten meine Interviews zu führen und auch da einfach meine Verabredung dann getroffen habe. Genau, und ich fand das als wissenschaftlich auch herausfordernd, jetzt gerade bei dem Thema der indigenen Landrechte, wo ich den Eindruck hatte, dass es einfach doch sehr viel heikler nochmal ist, als jetzt zu der afro-brasilianischen oder schwarzen Bewegung zu sprechen oder zu forschen, weil einfach die politische Gewalt, also die direkte politische Gewalt und Aggression gegenüber indigenen Aktivisten sehr radikal ist. Ne? Also unter der Regierung von Bolsonaro in den letzten 4 Jahren sind, glaube ich, mehr als 800 indigene Menschen umgebracht worden. Und teilweise habe ich dann auch immer die Nachrichten verfolgt oder eine Meldung bekommen, dass auch einfach kleinere Gruppen, wo sich irgendwie indigene Aktivistinnen oder Anführerinnen mit Journalistinnen oder auch Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen zusammengetan haben, dann auch angegriffen worden sind, weil einfach kein Interesse besteht, dass darüber berichtet wird. Und andererseits hatte ich aber auch den Eindruck, dass mir als Forscherin, also eben auch als sozusagen weiße Forscherin, europäische Forscherin, die jetzt für 3 Monate nach Brasilien kommt, um jetzt erstmals zur indigenen Bewegung zu forschen, auch von deren Seite teilweise erstmal so Misstrauen entgegengebracht wurde oder ich viel mehr Zeit gebraucht hätte, um da jetzt nochmal so eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Und insofern fand ich auch, dass es persönlich irgendwie eine Herausforderung ist, das logistisch hinzukriegen. Es bleibt ja tatsächlich auch in dem Forschungsaufenthalt nicht die eigentliche Arbeit komplett stehen. Also man muss dann trotzdem auch einfach noch irgendwelche anderen Fristen einhalten. Man muss quasi jeden Tag ein bisschen entscheiden, wie man jetzt diesen Forschungsaufenthalt strukturiert. Und teilweise waren das wirklich ganz praktische Herausforderungen, dass dann irgendwelche, weil das jetzt wieder die Regenzeit war in Brasilien und es ganz starke Regenfälle gab, teilweise einfach zur Veranstaltung auch nicht konnte, weil die Straßen überschwemmt waren und einfach kein Durchkommen war. Und weil Verena das auch angesprochen hatte, ne, gerade diese Frage der sexualisierten Gewalt oder Gewalt gegen Frauen und besondere Risiken, dass mir das auch immer wieder gesagt wurde, selbst wenn ich innerhalb Sao Paulo zu einigen Orten extra nur mit dem Taxi oder mit dem Uber gefahren bin, dass mich die Fahrer auch immer wieder gewarnt haben, gesagt, bitte holen Sie jetzt nicht das Handy hinten raus, sonst wird uns hier gleich wieder die Scheibe eingeschlagen, weil wir durch bestimmte Viertel müssen, die einfach gefährlich sind. Und mir auch wirklich von allen Seiten immer wieder abgeraten wurde, zu irgendwelchen Orten zu Fuß zu laufen, auch wenn das für mich gefühlt nur um die Ecke ist. Was ich gesagt habe, nein, da gehst du jetzt nicht hin und auf jeden Fall das Handy nicht auf der Straße rausholen, auch nicht um den Weg nachzuschauen, sonst wird es sofort geklaut. Und das macht es einfach schon unglaublich schwierig, manchmal von A nach B zu kommen. Also man muss sich doch sehr gut vorbereiten.
Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Was mich auch noch interessieren würde, also ihr seid ja viel mit Menschen in Kontakt gekommen, sowohl aus praktischen als auch aktivistischen Kontexten. Müsst ihr dort eine Brücke schlagen zwischen Wissenschaft und Praxis, Aktivismus? Wie würde diese Brücke für euch aussehen? Und vor allen Dingen, wird und wenn ja, wie wird eure Forschung oder auch Ergebnisse den Communities vor Ort zugänglich gemacht?
Ja, also ganz nüchtern betrachtet hat es aus meiner Sicht jetzt erstmal keinerlei Mehrwert für die Gemeinschaften vor Ort, dass ich da jetzt hinfrage und Fragen stelle. Ne? Also ganz im Gegenteil, es gibt da ja auch den Begriff des wissenschaftlichen Extraktivismus, der sich darauf bezieht, dass WissenschaftlerInnen Informationen oder Daten aus Gemeinschaften extrahieren und Menschen vor Ort einfach als Forschungsprojekt, ja, oder Forschungsprojekte oder Forschungsobjekte betrachten. Und das war's dann. Ich denke, das lässt sich abmildern, indem man die Perspektiven und Bedürfnisse der InterviewpartnerInnen erfragt und vor allem auch respektiert. Und in der Gesamtbilanz kann ich jetzt gar keine pauschale Verfahrensweise daraus ziehen, weil ich mit Menschen gesprochen habe, die gesagt haben, ach, ich finde dich irgendwie nett und ich rede gern mit dir. Oder InterviewpartnerInnen wollten da im Nachgang keine Zeit mehr reinstecken. Andere wiederum möchten gerne eine Form von Zusammenfassung des Interviews haben. Andere möchten gern irgendwie auf nationaler oder internationaler Ebene besser vernetzt werden und dabei kann man dann unterstützen. Also als Beispiel hat das Umweltministerium in Kolumbien mir geantwortet, dass sie gern zu einem Interview bereit sind, aber dass sie auch möchten, dass ich meine Ergebnisse in irgendeiner Form an sie zurückspiele, als Online-Präsentation oder Online-Workshop. Und das, finde ich, hat dann auf jeden Fall auch einen Mehrwert für beide Seiten. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das sehr unterschiedlich und man sollte die Leute einfach fragen und konsequent ehrlich sein bei dem, was man anbieten kann und anbieten möchte. Ich bin selbst noch Teil eines Kollektivs kolumbianischer Diaspora im Rhein-Main-Gebiet, das Menschenrechtsthema aus Kolumbien hier sichtbar macht und versuche auf diesem Weg ja einen zivilgesellschaftlichen Beitrag zu leisten, indem ich unsere Veranstaltung unterstütze und auch als Sprachmittlerin und Übersetzerin versuche, eine Brücke zu schlagen, um ein Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen und damit auch aktivistische Stimmen aus Kolumbien hier gehört werden können.
Ja, ich kann mich da gut anschließen, dass ich auch dachte, dass es wichtig wäre, oder das war jetzt bei diesem Forschung und letzten Forschungsaufenthalt meine Strategie, wirklich sehr offen an diesen Aufenthalt ranzugehen und auch in die Kontakte zu gehen und immer auch transparent zu machen, dass ich am Anfang meines Forschungsprojektes stehe und eigentlich dachte, ich möchte jetzt erstmal schauen, was ist auch eure Agenda und inwiefern könnten wir zusammen oder gemeinsam überlegen, wie so eine Kollaboration oder irgendwie eine Kooperation auf Forschungsebene aussehen könnte. Und das hat sich mit dem im letzten Jahr, also mit den schwarzen Aktivistinnen in Sao Paulo, die ich beim ersten Forschungsaufenthalt interviewt hatte und jetzt wieder getroffen habe, da hat sich das wirklich entwickelt, dass wir gesagt haben, komm, wir führen jetzt nochmal ein zweites Interview. Das ist der Artikel, den ich geschrieben habe oder schreiben wollte. Was denkt ihr dazu? Sollen wir das nochmal weiter diskutieren? Und was könnten jetzt auch Anschlussprojekte sein? Da hat es sich sehr gut ergeben und da sind wir eigentlich drauf gekommen, dass es für die Bewegung in Sao Paulo vor allem die Internationalisierung und quasi internationale Sichtbarkeit ihrer eigenen Projekte interessant wäre. Ich gesagt habe, ich kann das entweder über das Projekt auf internationalen Tagungen präsentieren oder wir können auch gerne was zusammen mal publizieren oder auch zusammen irgendwo ein Paper einreichen. Das ist ein großes Interesse in Brasilien da. Und in dieser Hinsicht bin ich auch jetzt in die neuen Kontakte gegangen und habe erstmal ganz offen gefragt, was ist eure Agenda, was denkt ihr, könnte jetzt sinnvoll sein? Und dann haben wir einfach erstmal vor allem eher so informelle Gespräche geführt, um drauf zu kommen, inwiefern so ein wissenschaftlicher oder akademischer Aktivismus in diesem Sinne aussehen könnte. Und ich verstehe es eigentlich, oder verstehe es vor allem als eine Art von Research and Solidarity oder Research as Alliance, weil es vor allem auch bei den indigenen Bewegungen ganz viele Aktivistinnen gibt, die selber jetzt auch an den Unis studieren. Das ist eigentlich die erste oder zweite Generation von Indigenen in Brasilien, die jetzt an die Unis gehen, vor allem Human Rights studieren, aber auch andere Felder und eben selber auch Wissenschaftlerin sind und sagen, okay, wie können wir auf dieser Ebene als Wissenschaftlerin vielleicht zusammenarbeiten? Genau, und bei anderen Projekten war es ganz klar, dass mir auch irgendwie künstlerische Aktivistinnen gesagt haben, mach dir da jetzt wirklich einfach deine eigene Perspektive und dann schreibst du einfach deinen Artikel und das ist für uns auch schon einfach relevant, dass unsere Projekte und unsere Aktivitäten hier eine internationale Sichtbarkeit bekommen.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ganz, ganz viel auf so einer Metaebene über eure Forschung gesprochen. Und ich weiß, die Ergebniszusammenfassung ist dann noch an einem späteren Zeitpunkt. Aber trotzdem, bei Trace geht es ja darum, Transformationen politischer Gewalt zu erforschen. Und zwar aus ganz verschiedenen Perspektiven. Vielleicht schon mal als inhaltliche Vorschau. Wie würdet ihr politische Gewalt beschreiben im Sinne eures Forschungsaufenthalts?
Ja, also genau, Tina, to be continued, ne? Aber ich würde politische Gewalt im Sinne meines Forschungsaufenthalts jetzt erstmal als mehrdimensional bezeichnen, weil sie verschiedene Ebenen und Formen der Gewalt beinhaltet, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken. Da gibt es natürlich die offensichtlichste Dimension der rein physischen Gewalt, also direkte körperliche Angriffe, Bedrohungen und Ermordungen gegen UmweltverteidigerInnen als Mittel der Repression. Und um Opposition der Menschen, die Widerstand leisten und sich für den Schutz der Umwelt einsetzen, zu schwächen und politische und wirtschaftliche Interessen am Bergbau durchzusetzen und zu sichern. In der strukturellen Dimension steht die politische Gewalt in meiner Forschung in Verbindung mit einer Kolonialgeschichte, strukturellen Ungleichheiten, Machtungleichgewichten und politischen Konflikten, die den Bergbausektor prägen und die Verbreitung und das Ausmaß der Gewalt sehr stark beeinflussen. Und die ökologische Dimension darin verdeutlicht die tiefgreifenden Auswirkungen von politischen Konflikten auf die Umwelt, weil Bergbau nicht nur Lebensgrundlagen von Menschen, sondern auch ganze Ökosysteme und damit Biodiversität zerstört. Aktivitäten im Bergbau, wie beispielsweise die Verbrennung von Wäldern und die Freisetzung von Treibhausgasen, führen zu Veränderungen des Klimas und beschleunigen den Klimawandel. Und insbesondere auch, wenn bei uns in Deutschland von einer grünen Wende gesprochen wird, muss ganz genau auf den Bergbau in anderen Ländern geschaut werden, weil die Umweltzerstörung und die Treibhausgase, die damit zusammenhängen, sich nicht durch unsere Nutzung vermeintlich grüner Technologien rechtfertigen lässt, sondern woanders wiederum Gewaltdynamiken bedingen kann. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt.
Das sind doch schon ganz, ganz spannende Einblicke. Und ich bin auch sehr gespannt, was dann noch alles zu lesen von dir gibt.
Ich auch.
Ja, ich kann da eigentlich wunderbar drauf aufbauen, auf Verenas mehrdimensionellen Modell und eigentlich noch eine Ebene draufsetzen, weil ich ja in dem Arbeitspaket Interpretation und Erinnerung an politische Gewalt arbeite und wir sozusagen nochmal eine Metaperspektive auf politische Gewalt ein. Also wir sagen, es gibt verschiedene Formen der politischen Gewalt. Das könnten jetzt im brasilianischen Kontext ganz konkret eben direkte physische Gewalt sein, wie Ermordung oder Aggression. Könnte aber auch strukturelle Gewalt sein, struktureller Rassismus. Das ist ein Thema, das jetzt auch in Brasilien wirklich erst in den letzten Jahren systematischer erforscht und thematisiert wird. Und dann gibt es die diskursive Gewalt. Das war zum Beispiel unter der Regierung von Jair Bolsonaro. Gibt es jetzt die ersten Studien erschienen zu seinem anti-indigenen Diskurs, ne, in der Regierung. Also das sind auch so verschiedene Ebenen. Und wir würden uns aber eher anschauen, oder ich jetzt in meinem Forschungsprojekt, inwiefern verändert sich auch die Erinnerung an politische Gewalt und verschiedene Formen der politischen Gewalt in Abhängigkeit zum medialen Wandel auch. Also inwiefern führen eben auch Veränderungen von Medientechnologien oder neue mediale oder digitale Angebote zu Veränderungen von politischer Gewalt, wie jetzt im Beispiel der Attacke auf Brasilia, die wir am Anfang erwähnt hatten, wie dafür allein die Präsenz von sozialen Medien neue Formen politischer Gewalt in Wahlkontexten zum Beispiel motiviert. Und das andererseits würde ich mir jetzt genauer anschauen, wie vor allem indigene Communities, aber auch indigene Individuen und Influencer soziale Medien nutzen für einen neuen digitalen Aktivismus.
Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für das super spannende Gespräch und die vielseitigen Einblicke. Jetzt noch ein ganz, ganz kurzer Ausblick. Und zwar ist bei Trace auch 2024 viel los. Zum Beispiel startet am 24. April die Trace-Ring-Vorlesung Violence as a Global Challenge an der TU Darmstadt, die gerade noch organisiert wird. Verena, vielleicht möchtest du trotzdem ganz kurz erzählen, worum es inhaltlich geht.
Ja, genau. Also die Ringvorlesung findet mittwochs im Kaisersaal des Schlosses in Darmstadt statt. Und das ist nicht nur eine wirklich schöne Location, sondern es werden auch sehr spannende Themen mit tollen ReferentInnen geboten. Also der erste Teil der Vorlesungsreihe eröffnet mit einem Fokus auf Formen und Praktiken von Gewalt und Krieg. Und dabei werden Themen zu Protesten und städtischer Gewalt, Terrorismus, Obizid, ökologischer Gewalt und Auswirkungen neuer Technologien behandelt. Im zweiten Teil folgt dann eine institutionelle Perspektive mit Themen zu staatlicher Gewalt, der Funktion von Wissenschaft, Netzwerken und sozialen Medien. Und der dritte Teil befasst sich dann mit Interpretation politischer Gewalt durch eine Fokussierung auf häusliche Gewalt und die Analyse von Fangewalt im Kontext gesellschaftlicher Gewalt im Fußball.
Das ist sehr spannend. Wir packen euch natürlich den Link zur Ringvorlesung in die Shownotes. Am 2. und 3. Mai organisierst du, Kaya, einen Workshop gemeinsam mit Astrid Erl. Sie ist Co-Sprecherin von Trace. Und vielleicht kennt ihr sie noch aus der letzten Trace-Folge hier beim Priv Talk, wo sie gemeinsam mit Christopher Dase Trace vorstellt. Im Rahmen des Workshops an der Goethe-Universität wird es auch einen öffentlichen Roundtable geben. Möchtest du kurz darauf eingehen?
Ja, gerne. Wir freuen uns nämlich wirklich sehr auf diesen Workshop. Das ist ja unser großer Fachworkshop aus dem Arbeitspaket Memories of Political Violence. Der trägt jetzt den Titel Rethinking Cosmopolitan Memories in Postcolonial Context. Und wir haben vier wirklich großartige Speaker eingeladen, unter anderem Daniel Levy, Emily Keatley, Jocelyn Martin und Jefta Nguherimo, der mittlerweile ein Kollege und Freund von mir ist, den ich auch aus meinem Dissertationsprojekt kenne. Er ist selber Aktivist aus Namibia, Reparationsaktivist. Und wir freuen uns quasi mit diesem Roundtable jetzt auch die wissenschaftliche Diskussion und Aktivismus noch näher zusammenbringen zu können und werden gemeinsam mit unseren vier Gästen einfach besprechen, wie kosmopolitische Erinnerung vor allem in postkolonialen Kontexten aussehen kann, was jetzt einfach durch die aktuellen Entwicklungen, Laura hat es am Anfang erwähnt, der Israel-Palästinenser-Konflikt und andere, auch nochmal brisanter geworden ist. Dass es sehr wichtig ist, sich auch diese Fragen der umkämpften Erinnerungen in globalen und politischen Zusammenhängen genauer anzuschauen.
Super, auch dazu packen wir den Link in die Shownotes. Vom 30. Oktober bis zum 1. November findet die Trace-Jahreskonferenz an der Justus-Liebig-Universität in Gießen statt. Das Thema lautet Excessive Use of Force, also unverhältnismäßige Gewaltanwendung. Wir freuen uns, auch über die wissenschaftliche Community hinaus Interessierte begrüßen zu dürfen. Neben dem englischsprachigen wissenschaftlichen Teil wird es wieder eine öffentliche Podiumsdiskussion in deutscher Sprache geben, in der Gewaltdarstellungen in den Medien diskutiert werden. Noch einmal vielen Dank an meine beiden Gesprächspartnerinnen. Wenn ihr noch mehr über unser Forschungszentrum TRACE erfahren wollt, hört doch mal in die Episode 6 von PrivTalk rein.
Wer nichts von weiteren Angeboten und der Forschung von TRACE verpassen möchte, wird auf LinkedIn und auf Bluesky fündig oder schaut auf der Website des Verbunds trace-center.de vorbei. PRIV ist natürlich ebenfalls in den sozialen Medien zu finden, auf X, vormals Twitter, Mastodon, Bluesky und LinkedIn. Alle Links und weitere Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim PrivTalk, dem Podcast des Leibniz Peace Research Institute Frankfurt.